Willkommen zurück beim Timber Talk. Heute mit Professor Stefan Witter, Zimmermann, Wissenschaftler, Unternehmer und einer der renommiertesten Holzbauexperten unserer Branche. Wir sprechen darüber, was der moderne Holzbau für die Bauwende und den Klimaschutz leisten kann, wenn man ihn lässt, und was jetzt zu tun ist. Bereit? Dann lasst uns loslegen und den Holzbau gemeinsam weiterdenken.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Professor Dr. Stefan Winter. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen Universität München und Inhaber der Bauart Konstruktions GmbH in Lauterbach. In der dritten Folge sprechen wir mit Herrn Winter über Vorschriften, Normen und Brandschutz und darüber, warum Bürokratie oft mehr bremst als Technik. Wir fragen Professor Winter, welche Schritte Politik, Forschung und Gesellschaft jetzt gehen müssen, damit Holzbau selbstverständlich wird.
Ja, willkommen zurück zum Timber Talk mit Professor Dr. Winter. Wir wollen in der letzten Folge auch nochmal auf die bauaufsichtlichen Rahmenbedingungen schauen. Baugesetze, das ist ein Thema, was man oft im Zusammenhang mit der Entwicklung des Holzbaus hört. Und dann auch in die Zukunft schauen. Herr Winter, mein Eindruck ist, die Politik hat es in den letzten Jahren doch eigentlich gut mit uns gemeint. Die Landesbauordnungen haben sich deutlich nach vorne entwickelt. Und wenn man Politik spricht, dann hat man oft den Eindruck, dass dort wirklich ein Wille ist, den Holzbau zu unterstützen. Aber was sind sozusagen bauaufsichtliche Rahmenbedingungen, wo wir besser werden müssen? Stichwort Brandschutz ist ein häufiges Thema, was diskutiert wird.
Zunächst mal richtig. Die Politik hat uns eigentlich in den letzten Jahren unterstützt und hat viele Schritte eingeleitet, um insbesondere die Landesbauordnungen auch positiv zu verändern. Das war nicht immer ganz friktionsfrei. Am Anfang vielleicht ein Stück zu weit gegangen, aber im Großen und Ganzen ist es exakt die richtige Entwicklung. Wir dürfen heute mit der zweiten Generation der Musterholzbau-Richtlinie, die ja jetzt in diesem Jahr frisch veröffentlicht wurde, abweichungsfrei bis zur Hochhausgrenze bauen. Das ist eine Situation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit 80 Jahren nicht mehr haben. Das ist schon ein wahnsinniger Schritt voraus und der hat natürlich auch nur funktioniert, weil die Politik gesagt hat, wir verstehen, dass wir auch aus Klimaschutzgründen mehr Holzbau brauchen, also müssen wir dafür sorgen, dass die politischen Randbedingungen verändert werden. Auch das sind immer Prozesse. Man kann nicht erwarten, dass dann einmal der große Wurf entsteht, sondern man muss sich damit abfinden, dass das natürlich im Dialog passiert und dass das ein Prozess ist, der eine gewisse Zeit auch braucht.
Lobbyarbeit ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenmarathon.
Es ist ein Langstreckenmarathon. Jetzt haben wir im zweiten Entwurf der Musterholzbau-Richtlinie, der entstanden ist mit einem Expertengremium und aus Feuerwehrleuten natürlich, weil die müssen damit umgehen können am Ende und sind im Regelfall ja auch sehr gut ausgebildete Fachkollegen aus Bauaufsicht und aus einer Reihe von Experten, die auch aus der Praxis kamen, zusammen entwickelt worden. Und ich denke, wir haben mit der neuen Musterholzbau-Richtlinie jetzt ein Regelwerk, das praxisnah, wenn man es einfach anwendet, einen Holzbau bis zur Hochhausgrenze problemlos ermöglicht. Damit sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Wo wir noch dabei sind, ist natürlich, das jetzt in den Verwaltungsvorschriften technische Baubestimmungen der Länder zu verankern. Auch da ist uns gelungen, inzwischen zum Beispiel europäische Klassifikationsberichte hineinzubekommen und nicht mehr nur den deutschen Sonderweg, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Man ist sich inzwischen einig, dass man überhaupt mehr die europäischen Klassifikationen auch anwenden kann, um dort auch dem europäischen Markt gerechter zu werden. Da sind wir einen Riesenschritt weitergekommen. Wir haben mit der Neuausgabe der DIN 1052-11, die jetzt leider noch nicht übersetzt ist in die technische Baubestimmung, aber mit Sicherheit in Kürze auch aufgenommen wird, zudem eine Norm zur Verfügung, nach der wir auch so wie die Holztafeln die Holzmodule als Bauprodukt zertifizieren können. Das heißt, wir kommen jetzt endlich mal weg von diesen ganzen Verfahren, Zustimmung im Einzelfall für ein Bauprodukt, Modul, im Zusammenhang mit vorhabenbezogener Bauartgenehmigung, weil das natürlich Prozesse sind, die uns aufhalten. In den unterschiedlichen Bundesländern mal kürzer, mal länger, weil die Genehmigungsverfahren da zum Teil kürzer sind. Ist im Übrigen ja nicht korreliert mit den unteren Bauaufsichtsbehörden, also die, die die Baugenehmigung vor Ort erteilen, die sind da meistens relativ unkompliziert, sondern eher hängt das ja an den obersten Bauaufsichtsbehörden, die dann die technischen Baubestimmungen machen müssen. Bei den unteren Bauaufsichtsbehörden hat es sich als hilfreich erwiesen, wir haben das zum Beispiel mal mit der Stadt Freiburg gemacht, mit den Mitarbeitern dort aber auch Weiterbildung zu machen.
Ja.
Denn die sind natürlich jetzt auch mit neuen, in Anführungszeichen, Vorschriften konfrontiert, die sie noch nicht gut kennen. Und das, bei jeder Vorschrift entstehen Interpretationsfragen. Die Freiburger wollen ein sehr großes neues Holzbaugebiet bauen. Und es hat sich wirklich, berichten uns auch die Betriebe, die dort arbeiten, als sehr positiv erwiesen, mit denen und den Feuerwehren vor Ort zusammen mal Weiterbildung zu machen. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch gemeinschaftlich, das war auch mit Pro Holz Schwarzwald zusammen und mit dem Badischen Verband zum Beispiel,
ja,
da müssen wir zusammen helfen, dass Weiterbildung natürlich auch in den Ämtern stattfindet, damit die das richtig anwenden können. Aber regulatorisch sind wir sehr viel weitergekommen und mit der Musterholzbau-Richtlinie haben wir jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Regelwerk. DIN 4102 Teil 4 ist jetzt auch endlich neu, nach 20 Jahren, im Weißdruck erschienen. Also an dieser Stelle haben wir, glaube ich, viele Dinge jetzt so weit vorangebracht, dass wir im Brot- und Buttergeschäft bis zur Hochhausgrenze, danach wird es immer speziell, sehr gut arbeiten können. Und das haben wir nur geschafft, weil die Politik uns da wirklich aktiv bei unterstützt hat und auch eben ihre nachgeordneten Behörden angewiesen hat oder darauf hingewiesen hat, das hätten wir gerne. Das brauchen wir natürlich auch im Wissen, das darf man ja nicht vergessen, dass die Länder der Bundesrepublik selber zum großen Teil auch Waldbesitzer sind. Also denen geht es ja auch um Anwendung ihres eigenen Rohstoffs und möglichst regional. Und dass wir wissen, Holzbau, Holzindustrie ist eine regionale Wirtschaftsförderung und ich glaube, das hat uns auch geholfen.
Ja.
Natürlich auch das Wissen um Klimawandel, Kohlenstoffspeicherung, was wir schon besprochen haben.
Föderalismus hat Vor- und Nachteile tatsächlich, das ist tatsächlich so. Aber nochmal auf das Stichwort Brandschutz zu sprechen, Sie hat es kurz angerissen. Wo stehen wir da? Sind wir da auf einem guten Weg, was das Thema Brandschutz anbelangt?
Ich denke ja, oder ich weiß ja, weil, wie gesagt, Musterholzbau-Richtlinie regelt ja den Brandschutz wesentlich bis zur Hochhausgrenze. Und da sind wir jetzt so weit, dass man das wirklich vernünftig anwenden kann. Natürlich, wie bei einer Norm, nach der Richtlinie ist vor der Richtlinie. Und wir freuen uns an dieser Stelle darüber, auch wieder Unterstützung der Politik, dass die Arbeitsgemeinschaft Bau der Länder, die Bauministerkonferenz, beschlossen hat, dass die Projektgruppe Holzbau fortgeführt wird. Wir also jetzt schon wieder auch die nächste Überarbeitung machen können, Änderungen einbringen können. Ich nenne Ihnen zwei, drei Beispiele. Wir wollen zum Beispiel noch für den Modulbau standardisierte Anschlüsse haben. Wir diskutieren weiterhin, an welchen Stellen wir auch brennbare Dämmstoffe, also biogenbasierte Dämmstoffe, mit einbringen können. Da braucht es natürlich dann auch manchmal Forschung zu, eine Entwicklung und Untersuchung. Da kommen wir dann aber, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Und an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, die Entwicklung der Musterholzbau-Richtlinie ohne die Unterstützung der Holzbauverbände hätten wir nicht hinbekommen. Denn die Grundlage war das Gemeinschaftsforschungsprojekt TIMPULS, das von der Holzwirtschaft wesentlich mitfinanziert wurde, wo uns die FNR viel Forschungsgeld gegeben hat, um die wissenschaftlichen Grundlagen dafür auf den Tisch legen zu können, mit denen wir jetzt argumentieren konnten, damit die Regelungen der Musterholzbau-Richtlinie auch so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Also das war, glaube ich, ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit von der Praxis, von der Mitfinanzierung der Industrie in Forschung, die Forschungsarbeiten und dann die Übersetzung von der Forschung in tatsächlich anwendbare Regeln zusammen mit der Praxis. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Ja. Überhaupt, ich finde, die Zusammenarbeit hat sich deutlich weiterentwickelt, das muss man ganz klar sagen und das ist dann auch so eine positive Entwicklung, die man durchaus auch mal darstellen muss.
Absolut.
Also rechtliche Rahmenbedingungen sind wir auf einem guten Weg, fast historisch, seit 80 Jahren sozusagen eine Weiterentwicklung. Trotzdem wollen wir nochmal einen Ausblick nach vorne wagen und sagen, so, was müssen wir jetzt tun? Was sind jetzt die nächsten Schritte, politisch, fachlich, gesellschaftlich? Forschung hatten wir beispielsweise angesprochen. Wo sehen Sie Forschungsbedarf?
Also in der Forschung sehe ich sicherlich noch Bedarf mit Blick auf die Abkehr von fossilen Baustoffen, von der fossilen Gesellschaft hin zu mehr nachhaltig erzeugbaren Baustoffen, die halt sehr oft biobasiert sind und damit anderes Brandschutzverhalten haben. Und dort werden wir noch ein Stück weiter forschen müssen. Also wir werden, ob das jetzt Hanfdämmungen sind oder Zellulose-Dämmungen oder Schafwolldämmungen von mir aus, gibt ja viele Beispiele. Vielleicht werden wir da auch noch ganz andere Pflanzen haben in Zukunft, die zu neuen Dämmstoffen oder neuen Baustoffen führen. Und die werden wir brandschutztechnisch vor allen Dingen nochmal genau ins Visier nehmen müssen. Insbesondere, um mit deren Klimmeigenschaften besser umzugehen, denn die bergen tatsächlich bei unbemerkten Schwelbränden ein gewisses Risiko auch, dass Menschen verletzt oder zu Tode kommen. Und da werden wir forschen müssen. Wir werden weiter forschen an biobasierten Plattenmaterialien, auch nicht nur Holz. Wir forschen schon sehr intensiv an der Wiederbelebung der Holz-Lehmbaukultur. Also neue Lehmbaustoffe, weil uns der Gips zunehmend knapp wird natürlich, müssen wir uns auch wieder mehr auf Lehmbau besinnen. Wobei es da sehr interessante Ansätze gibt, Robotik mit einzubringen. Also das dürfen Sie sich jetzt nicht vorstellen, wieso wir hier, wenn wir jetzt in Lauterbach uns so ein altes Fachwerkgebäude anschauen mit Lehmschlag und Zeugen, sondern nein, das geht von vornherein mit Robotik in Verbindung weiter. Unsere Kollegin Katrin Dörfler an der TU München ist da sehr aktiv, die ist die Robotikprofessorin, sehr aktiv mit uns zusammen unterwegs. Wir überlegen uns da aufgelöste Holzquerschnitte, auch um ressourceneffizienter zu werden, die dann vollrobotisch genagelt werden mit holzbasierten Verbindungsmitteln und mit Lehm vollrobotisch befüllt werden. Solche Dinge. Da kann noch sehr viel passieren, aber das hängt immer dann natürlich auch wieder zusammen mit Brandschutz. Wir werden eine Vielzahl von neuen Laubhölzern bekommen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir werden uns wieder mehr mit Furnieren auseinandersetzen. Wir werden aber auch im Sinne der Ressourcenoptimierung von den ganz massiven Hölzern wieder ein Stück wegkommen und mehr auflösen müssen. Und dann müssen wir uns natürlich nochmal Gedanken machen, wie füllen wir das jetzt für Schallschutzeigenschaften zum Beispiel? Wie können wir Schichten entwickeln, die brandstoppend sind, um zu verhindern, dass ein Brand in Hohlräume reingeht? Aber wenn ich ressourceneffizienter bauen will, baue ich automatisch auch mit Hohlkammern oder ungefüllten Kammern. Und da darf halt kein Brand rein. Dann müssen wir uns ein paar Methoden überlegen, wie wir den da raushalten können.
Was wünschen Sie sich als Forschender von der Industrie? Bis auf Geld, Herr Winter. Was wünschen Sie sich von der Industrie? Wo können wir da besser werden?
Ja, es tut mir leid, Geld.
Ja,
ich dachte es mir schon. Nein, also es muss er sagen. Ja klar, hat sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren schon deutlich verbessert. Es ist von vielen Betrieben, leider oft von den gleichen, schon viel Engagement da. Viel Austausch. Wir haben eigentlich nie ein Problem, wenn wir in die Praxis fragen, hier, wir brauchen mal eine Diskussionsrunde, wir wollen eine Rückkopplung haben, wir wollen uns mit euch über eure Wünsche austauschen. Das ist immer unproblematisch. Wenn es ums Geld geht, wird es immer kritischer. Und da ist schon die klare Kritik, insbesondere auch in Richtung der ganz großen Betriebe, dass, wenn man immer mal so sagt, naja, 3% des Bruttoumsatzes sollte in Forschung und Entwicklung fließen, da sind wir weit hinterher. Und das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich. Und klar, funktionieren viele Dinge im Moment ganz gut, aber man sollte ja genau dann, wenn es einem gut geht, auch möglichst viel in Forschung investieren. Und ich glaube, da kann die Zusammenarbeit auch noch besser werden. Und zwar in der Breite. Also muss deutlich sagen, die Zimmerer-Verbände, die Studiengemeinschaft Holz-Leimbau und viele der zugehörigen Betriebe, einschließlich bis hin zu Maschinenherstellern wie die Firma Minder oder andere, wenn man die direkt anspricht oder die Firma Owi im Furnierbereich, die sind dann schon sehr engagiert. Aber leider ist man oft auf einen verhältnismäßig kleinen Bereich beschränkt. Der Kollege Blass und jetzt der Herr Dietsch, die viel mit Schrauben machen, die haben schon auch von der Schraubenindustrie viel Unterstützung und so. Aber man würde sich so ein bisschen mehr Breite wünschen. Und vielleicht, Herr Schmidt, wäre es doch sinnvoll, wenn man mal wieder über eine neue deutsche Gesellschaft für Holzverordnung nachdenkt, die das für alle organisiert und ein bisschen mitdenkt. Und ich finde nach wie vor, wir sollten Praxisindustrie, also ausführende Industrie, Forscher, wir sollten noch mehr miteinander reden.
Ein Vorbehalt war in der Vergangenheit immer, es geht an der Praxis vorbei und da wird Doppelforschung gemacht. So, da sind wir aber deutlich besser geworden. Vielleicht ist ja das, was wir eine gemeinschaftliche Abstimmung auf dieser F&E-Plattform, die wir mit Holzbau Deutschland haben, jetzt zusammen, ist der erste Schritt, das zu koordinieren.
Das ist absolut der richtige Schritt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir als Universitäten, also jetzt meine ich natürlich insbesondere auch die sehr Aktiven wie Karlsruhe und Braunschweig und uns selber vielleicht, dass wir jetzt an der Praxis vorbeigeforscht hätten. Ich glaube, das kann uns auch keiner vorwerfen, weil insbesondere mit Blick auf den Brandschutz haben wir, glaube ich, schon auch viel vorangebracht mit den Braunschweigern zusammen, mit Magdeburg zusammen, mit Heirotsberge zusammen. Also das ist schon ganz gut. Es ist auch in der Forschung besser geworden, weil wir immer mehr bereit sind oder immer mehr von uns bereit sind, interdisziplinär auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Da hat sich schon auch nicht hier mein Lehrstuhl, mein Reich und keiner außer mir, sondern das hat sich schon auch in Richtung Teamwork erheblich verändert, auch im akademischen Bereich. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen mehr miteinander reden. Mhm. Und im Bereich des Holzbaus tun wir das. Wir haben sehr viel Austausch mit holzbauenden Betrieben. Würde mir für die Zukunft, für meinen Nachfolger Gerhard Fink auch wünschen, dass noch mehr Austausch mit der Holzindustrie auch wieder stattfindet. Mhm. Und dass insbesondere die Großen dieser Erde da noch ein bisschen aktiver werden. Wir haben immer mal sporadisch auch Projekte mit denen, aber im Vergleich zu deren Umsatz und Größe finde ich das mager. Mhm.
Ich glaube, da sind wir aber trotzdem auf einem guten Weg, was ich so rückblickend sagen muss. Ich habe den Eindruck, dass das sehr zielgerichtet geworden ist und dass wir viel gemeinsam auch F&E-Themen angestoßen und aktuell bearbeiten.
Da, wo wir es gemacht haben, der Brandschutz ist ja, Tippholz ist ja auch gemeinschaftlich angestoßen. Das hat funktioniert. Ja. Denken Sie an Konstruktionsvollholz, ein Produkt, das heute gang und gäbe ist. Als wir das mit Herrn Rettenmeier aus der Traufe gehoben haben, sind wir angefeindet worden. Ja?
Also viele positive Beispiele und ich glaube, wir sind uns einig, F&E ist eine ganz, ganz wesentliche Grundlage dessen, um weiterzukommen. Was raten Sie eigentlich Ihren Studenten für die Zukunft? Das sind ja die Planerinnen und Planer, glaube ich, dann, die auch vor allem für den Holzbau der Zukunft verantwortlich sind. Was geben Sie denen mit?
Nehmt das Holz, wo immer ihr könnt, aber nicht überall, sondern da, wo es sinnvoll eingesetzt ist. Aber alles, wo ihr könnt, macht mit Holz. Und wir sehen an unseren Studierendenzahlen, dass dieser natürliche Werkstoff und die damit verbundenen Vorteile, die wir im Klimaschutz schon angesprochen haben, viele junge Leute auch wirklich motivieren, mit Holz zu bauen. Und das stimmt mich positiv.
Also da wächst eine neue Generation von holzbauaffinen Ingenieuren heran.
Ja, nicht nur Ingenieuren, sondern auch Architekten. Das sehen wir auch gerade da, wo auch in der Architektur Holzprofessuren vorhanden sind, wie mit Hermann Kaufmann, jetzt Stefan Birk bei uns an der TU München oder zum Beispiel mit Pekka Häkkinen an der Aalto-Universität in Finnland. Also wo auch gerade von der Architektur her Holz gefördert wird, da merkt man, da kommt noch mehr Schwung ins Ganze. Wobei ich sagen muss, wenn ich mich heute mit jungen Architektinnen und Architekten unterhalte, wir arbeiten ja als Ingenieurbüro mit vielen jungen Büros auch zusammen, die wollen alle in Holz bauen. Und die sind da extrem motiviert und sie sehen auch die gestalterischen Möglichkeiten natürlich. Sie sehen auch, dass in der Renovierung von Altgebäuden mit Holz eine zweite Chance für Architektur steckt. Und Sie sehen natürlich auch, dass beispielsweise das Gebäude von Shigeru Ban für Züricher Druckereihaus, der Hermann Blumer, der Ingenieur war, das ist herausragende Architektur, Treppenräume in Banken aus wahnsinnigen Holztreppenläufen. Also da steckt schon auch wahnsinniges Gestaltungspotenzial drin und die Architekten sind schon auch zunehmend holzaffin und das stimmt mich eigentlich ziemlich versichert.
Man merkt ja einen deutlichen Wandel. Es ist der Zeitgeist, mehr Nachhaltigkeit, natürliche Materialien und das findet sich natürlich auch dort wieder. Absolut. Generelle Frage in die Zukunft, Blick, was müsste passieren, damit wir in Deutschland über die aktuelle Holzbauquote hinauskommen?
Wir haben über Teile schon gesprochen. Mehr Standardisierung, weil über die Standardisierung natürlich auch die Preise etwas weniger unter Druck geraten oder man in den Preisen durch Verfahrensverbesserungen Gewinne erzielen kann. Wir sind in einigen Bereichen noch zu teuer.
Sind das Produkte oder Verfahren, die standardisiert werden müssten?
Bei den Produkten sind wir sehr weit standardisiert. Das sind eher die Bauverfahren und Bauarten, wo wir ein bisschen weniger Vielfalt, ein bisschen mehr Standardisierung brauchen. Was nicht heißen soll, dass es an der gestalterischen Qualität nachher hängt. Aber wie so ein Fenster in eine Wand kommt, da können Sie mit allen Fenstern gleich machen. Das Fensterdetail muss ich nicht verändern, wenn ich weiß, wie es geht. Also das ist so, wir brauchen Standardisierung. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich Plattenbau machen will der 70er Jahre, sondern dass wir einfach in Anschlüssen, in Wandaufbauten, in solchen Dingen so standardisiert werden, dass viele Betriebe das ohne weiteres Nachdenken anbieten können. Dann wären wir schon einen ganzen Schritt voraus, weil wir dann die Kosten der Anpassungsplanung, wie wir das nennen, vermeiden könnten. Und das ist im Holzbau noch zu hoch. Also wir müssen diese Anpassungsplanung wegkriegen.
Eine Frage der Preise und der Wettbewerbsfähigkeit am Ende.
Das ist am Ende eine Frage der Preise und der Wettbewerbsfähigkeit. Wer wirklich mit Holz bauen will, der macht das auch, wenn ob das Gebäude 10% teurer ist oder nicht. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben durchaus Gebäude, Schulen, anderes. Dort bauen wir zu den gleichen Preisen wie in anderen Materialien auch.
Ja.
Das ist nicht so wild. Das, nach wie vor die Decken sind eines unserer Hauptprobleme. Da müssen wir noch ein bisschen nachdenken, wie wir da angepasst werden. An die Politik hätte ich da allerdings den Wunsch, dass im Bereich der Primärenergieaufwendungen für Gebäude, die Anforderungen, die eigentlich aus der EU da sind, auch in deutsches Recht umgesetzt werden und wir in Zukunft einen Nachweis zu führen haben, wie viel Primärenergie stecke ich in die Konstruktion eines Gebäudes oder eines Umbaus. Das würde automatisch zu mehr Holz führen, weil Holz relativ wenig Primärenergie für die Produktion der Bauprodukte eigentlich braucht. Und das wäre ein großer Vorteil für uns. Dazu brauchen wir keine Förderung oder sonst irgendwas, sondern diese Primärenergiefrage muss gelöst sein in den Bauordnungen und dort als Anforderung kommen. Wäre auch als Maßnahme im Bereich des gesamten Umweltschutzes, glaube ich, sehr wirksam. Das ist so einer der Hauptpunkte, die ich noch sehe, die man eigentlich umsetzen muss.
Ja, politisch-fachlich haben wir, glaube ich, beleuchtet. Aber die Gesellschaft ist ja auch noch da. Was kann sich gesellschaftlich tun, damit wir in der Holzbauquote vom Land kommen?
Ich denke, auf der einen Seite sollten wir nicht nachlassen, die positiven Vorteile des Holzes gemeinschaftlich zu vermarkten und nach vorne zu bringen. Dazu gehört vielleicht ab und zu auch ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit noch. Habe schon lange beim Fahren in der ersten Klasse keine Broschüre mehr mit den Vorteilen des Holzes gesehen, sondern leider immer nur von anderen Branchen. Jetzt nur ein Beispiel. Ich denke, wir tun viel Gutes. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr drüber reden. Die Gesellschaft an sich ist dem Holz ohnehin positiv gegenüber eingestellt. Da haben wir, glaube ich, relativ wenig Probleme. Was man sich wünscht, muss ich deutlich sagen, dass die öffentliche Hand auf der einen Seite, aber auch viele Unternehmen, die halb öffentlich tätig sind, ich nenne mal Sparkassen oder Krankenhausgesellschaften, wenn sie denn aus der öffentlichen Hand kommen, oder auch die öffentliche Hand selber, die könnten schon mehr Holz bauen. Wir bauen jetzt in Eisfeld ein neues Kreiskrankenhaus. Das könnte man auch in Holz bauen, aber man will nicht. Wir haben da unten ein neues Amt für Vermessung stehen. Das ist ein PPP-Projekt, unsinnigerweise und leider aus Beton gebaut worden. Warum? Da sind die Bayern ein bisschen anders aufgestellt, muss man fairerweise sagen. Aber warum sind viele Länder nach wie vor Betonköpfe und bauen nicht mehr mit Holz, wenn sie Auch dann, wenn sie PPPs machen, könnte man ja genauso vereinbaren, wenn sie denn öffentliche Bauten errichten. Bei den Kindergärten, bei den Schulen ist das ja schon so. Warum man das bei vielen anderen öffentlichen Bauten nicht macht, erschließt sich mir nicht. Und da sollten wir, glaube ich, noch ein paar Wünsche an die Politik herantragen. Sagt, Mensch, wenn ihr schon baut, dann setzt doch Holz auch wirklich da ein, wo es sinnvoll ist. Und macht zumindest hybride Bauwerke, aber hört auf, komplett nicht mit Holz zu bauen. Das ist unschön.
Lieber Herr Winter, vielen Dank für eine Stunde spannendes Gespräch. Ein paar Hausaufgaben habe ich mitgenommen. Da müssen wir dann dran arbeiten gemeinsam. Bedanke mich ganz herzlich fürs Hiersein, fürs Gespräch.
Herzlich willkommen und war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Danke.
Und denkt dran, die Zukunft wächst schon heute im Wald. Ihr habt Lust auf weitere Folgen? Dann abonniert unseren Kanal. Und wie immer findet ihr weitere Informationen in unseren Shownotes.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.